EduCouch. Deutsch geht auf Weltreise. 11 Folgen, 11 Länder und 11 Geschichten.
Willkommen zurück auf der EduCouch. Mein Name ist Benjamin Heinz und meine heutige Gästin baut Brücken zwischen Deutschland und Afrika. Als Unternehmerin und Autorin erklärt sie beiden Seiten die jeweils andere Welt. Sie lebt seit 20 Jahren in Berlin und kommt ursprünglich aus Frankreich mit ivorischen Wurzeln. Ich steige direkt ein mit einer Frage. Sag mal, welche Rolle spielt Sprache in deinem Leben?
Ja, erstmal nochmal vielen Dank, Benjamin, für die Einladung und danke für die Frage, weil irgendwie das ist das Fundament von meiner Karriere sozusagen und auch irgendwie von meinem Leben. Weil ich wusste nicht, als ich die deutsche Sprache gewählt habe, dass ich irgendwann nach Deutschland sein werde und in dieser Brücke und so weiter arbeiten werde. Das ist wirklich ein Abenteuer gewesen. Und ich kann ganz kurz eine kurze Anekdote vielleicht so erzählen, wie ich mit der deutschen Sprache zusammengekommen bin, auch mit Englisch. Als ich ins Gymnasium gehen sollte, hatte ich die Wahl, zwei Fremdsprachen gleichzeitig zu wählen. Und ich habe zwei älteste Brüder und eins ist sehr gut in der Schule und er hat immer gesagt, Deutsch ist super kompliziert. Dann habe ich gesagt, meine Güte, wenn er super gut ist in der Schule und sagt, es ist kompliziert, dann möchte ich nicht die deutsche Sprache wählen. Und der andere, er hat Spanisch gewählt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich zwei Sprachen kann, dann wähle ich Englisch und Spanisch. Und das habe ich einfach so geschrieben. Und als ich in der Klasse war, so neue Jahr, ich musste einfach anfangen, es ist mir klar geworden, dass ich in einer Klasse war, wo wir Englisch und Deutsch gesprochen haben. Und dann, ich war ein bisschen schüchtern, habe ich gesagt, ja, das ist nicht, was ich gewählt habe. Ich habe gewählt so Englisch und Spanisch. Und am Ende bin ich zu meiner Lehrerin gegangen. Ich habe gesagt, ja, ich verstehe nicht. Ich habe mich für Englisch und Spanisch angemeldet und ich bin jetzt in eine deutsche Klasse, was soll das? Und sie meinte, nein, Sie haben falsch gelesen, es gab nur eine Option, es war nur Englisch und Deutsch. Wenn Sie dieses Dokument ausgefüllt haben, das heißt automatisch, Sie sind in einer Schule für Englisch und Deutsch. Und dann haben Sie gesagt, okay, was mache ich? Soll ich bleiben? Soll ich gehen? Und irgendwie habe ich mir gedacht, ja, dann bleibe ich, weil sowieso kann ich Spanisch ein bisschen später nehmen. Und ich hatte so das Glück, dass ich eine tolle Lehrerin hatte. Sie hat mir einfach beigebracht, diese Sprache zu mögen. Und aus diesem Grunde bin ich einfach in dieser Klasse geblieben. Und das hat danach mein ganzes Lebenslauf sozusagen oder Laufbahn, berufliche Laufbahn begleitet. Und ich bin heute hier und wohne in der Tat seit fast 20 Jahren hier in Deutschland. Und ich hätte das nie gedacht, wenn ich mich gehört habe und wenn ich mich nicht geirrt hätte, vielleicht wäre ich auch hier nicht, ne?
Das ist eine total witzige Geschichte, dass man quasi per Unfall auf einmal ein sich ein Leben so ändert oder in eine Richtung geht.
Eine Richtung komplett anders. Ja, und ich habe immer gewollt, in einem internationalen Kontext zu arbeiten, weil für mich, ich wollte immer etwas Größeres haben als nur in meiner Ecke mit Französisch. Ich liebe die französische Sprache, aber ich fand, selbst als ich noch kleiner war, dass die Welt viel größer war. Deswegen fand ich immer die Möglichkeiten gut. Wenn ich Englisch habe, wenn ich Deutsch habe, ich kann viel mehr Möglichkeiten haben. Und ich wollte für mich alle Möglichkeiten offen haben, egal ob ich sie ergreife am Ende oder nicht. Und deswegen habe ich so gemacht, dass ich erstmal eine Literaturabitur gemacht mit Kunst, Geschichte und Musik. Das war mein Abitur. Und danach, ganz nach der Abitur, habe ich mich entschieden für Wirtschaft. Weil ich mir gedacht, in dieser modernen Welt, wenn ich unterwegs sein möchte, ich muss ein bisschen open-minded sein und nur Literatur und Kunstgeschichte, ja, das war nicht, wo mein Herz einfach gebrannt hat und ich habe etwas anderes so ausgewählt und Business mit Deutsch, mit der deutschen Sprache und mit der englischen Sprache auch. Deswegen, jetzt bin ich da und mache diese Brücke zwischen Deutschland und Afrika zum Beispiel.
Da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf. Ich fand noch eine Geschichte total spannend, die du mal erzählt hast, habe ich gelesen, dass eure Lehrerin euch deutsche Namen gegeben hat.
Ja.
Du warst auf einmal Lina, habe ich gelesen. kannst du dich noch erinnern, wie das damals für dich war? Auf einmal quasi als Bienvenue, bist du auf einmal Lina. Wie war das?
Ja, ich habe am Anfang gesagt, dass meine Lehrerin war toll. weil sie hat das Gegenteil gemacht, als was die anderen erwartet hätten. Wenn wir die deutsche Sprache lernen oder wenn wir in eine deutsche Klasse sind, das ist immer sehr ernst, das sollte immer sehr streng, das ist was für Klischee, ne, rund um diese Sprache gibt. Und sie hat jetzt einfach alles abgeschafft. Sie hat gesagt, jetzt seid ihr in Deutschland. So, was bedeutet das? Wir werden einfach einen Raum schaffen, wo sie das einfach spüren könntet, was bedeutet, einfach in Deutschland zu sein. Und es hat mit diesem Namen angefangen, wo ich Lena war, es gab so Thorsten, so wirklich, wirklich
so. Wie hieß Thorsten eigentlich wirklich?
Ja, wirklich so Thorsten, Uwe, so die Namen, die in Frankreich total anders sind oder vielleicht anders gesprochen sind. Zum Beispiel der Name Valentin ist in Französisch weiblich. Deswegen, oder Christian, das ist weiblich. Deswegen das erste Mal, dass ich dieses Namen gehört habe, das war für mich ganz komisch, einen Mann Christian zu nennen. Weil Christian, es ist für eine Frau und Christian ist für einen Mann. Aber wir haben alles dann eingedeutscht und es war auch sehr schön, weil sie das auch als Spiel beigebracht hat. Wir haben sehr viel Theaterstücke gemacht, wo wir wir müssen einfach Personen spielen. So, ich kann mich immer noch an diese Texte daran erinnern. So, es gab dieses Buch mit Sabine und diese kleine Meerschweinchen. Das war das erste Name von Tiere, was ich gelernt habe. Keine Katze oder Hund. Das war das Meerschweinchen. Und das war für mich witzig auch, ne? Nicht langweilig, sondern etwas ganz anders. Und irgendwie hatte ich viel mehr Spaß an der deutschen Sprache als Englisch zum Beispiel. Für mich, das war total schwierig, Englisch.
Wir haben ja viele auch, DAF, also deutsche Fremdsprachen, Lehrerinnen und Lehrer, vielleicht als Hörer. Wenn die das jetzt hören und die sagen, das will ich vielleicht auch ausprobieren mit den Theaterstücken und ein bisschen Rollenspielen, waren das dann literarische Texte, die ihr gespielt habt, oder waren das dann Theaterstücke oder habt ihr das sozusagen einfach improvisiert? Also wie kann man sich das vorstellen?
Nee, überhaupt nicht. Es ist wirklich so, wie gesagt, was auch super war, meine Lehrerin war die Herausgeberin von dem Buch. Das heißt, das war ihr Buch, so grenzenlos das war damals. Und das heißt, sie konnte das auswendig und sie hat das so gemacht, dass die Texten könnten gespielt werden. Zum Beispiel, es gab verschiedene Familien, so die Familie mit Sabine, ihre Bruder Jan, Katja, diese kleine Katze und so weiter. Und jeder könnte
klingt
einfach
sehr
sagen,
auf jeden Fall.
Wirklich, aber das ist wirklich so. Und jeder könnte eine Personage oder eine Person spielen. Und dann ich kann sagen, sie sagt auch zum Beispiel heute, du musst einfach Sabine jetzt, diese Sabine-Szene lernen. Und ich musste das machen und ein anderer musste diese Jan-Spiele lernen. Aber das war praktische Sachen, keine Literatur und so weiter. Wirklich ganz, ganz einfach. Und wir müssen einfach so von den Kommilitonen das vorstellen. So, ich habe das gemacht. Ich weiß, dass es gibt andere Leute, die ein bisschen mehr schüchtern waren und sie haben das nicht gemacht. Aber das war für mich sehr spielerisch und ich habe damit besser gelernt, weil ich könnte hören, ich könnte das irgendwie so fassen und das war für mich greifbar.
Man konnte es ja auch gewissem auch fühlen, wenn man dann, ja, ist total spannend. Du bist dann irgendwann nach Deutschland gezogen und ich habe gelesen, zuerst in total so Provinznest nach Knirspe, glaube ich. Also wirklich ganz kleinen Ort. Also erstmal mit ivorischer Abstammung und Französisch aus Frankreich. Auf einmal da im quasi in der NRW-Provinz zu landen. Wie war das für dich? War das ein Kulturschock?
Ja, ich muss sagen, ich habe mehrere Stationen innerhalb von Deutschland gemacht, wegen meines Studiums. Ja. Und als ich in Knirspe war, es war erstmal eine reine Urlaubssache. So, ich habe das erste Mal in einer deutschen Familie gelebt. Ich hatte eine Freundin, sie ist halb Französin und halb aus der Schweiz. Sie hat immer in der Sommerferien einen Austausch gemacht. Und dann hatte sie diese Leute, die sie kannten. Und ich bin einfach erstmal zu dieser Familie. Und ich war vielleicht 15 Jahre alt oder so. Und da, das erste Mal, ja, hatte ich ein bisschen Angst, weil ich habe mir gedacht, ich kann mich daran erinnern, ich habe sie wirklich gefragt, aber sie wissen, dass ich einfach Französin und mit ivorische Wurzeln, selbst wenn ich schon mal viel über Deutschland wusste oder schon mal gelernt habe, hatte ich ein bisschen Angst. Und als ich in dieser Familie war, das war wirklich super, sie haben mich wie sie hatten sechs Kinder und ich war irgendwie mit wie die siebte Tochter sozusagen, das siebte Kind. Und das war für mich erstmal wow, weil es war diese kleine Stadt. Und ein Jahr danach oder ein paar Jahre danach, ich musste ein kurzes Praktikum machen, einfach zu sagen, ich habe in Deutschland etwas gemacht, so vielleicht 2 oder 3 Wochen. Und ich bin dann wieder nach, das ist der Kirspe in der Nähe von Gummersbach, so Lüdenscheid und so. Und da, das war für mich auch so, erstmal in diese Stadt, aber auch jetzt in dieser Arbeitsatmosphäre, weil ich musste in einer Fabrik arbeiten und ich musste super früh aufstehen, so ich musste um 7 Uhr dort sein. Und es gab diese Pause mit Wurst und so weiter. Alles, was ich gelernt habe in der Schule, war da damals.
Salami-Wurst, oder?
Ja, genau. Das war so, wow, alles. Und ich musste auch mit dem Fahrrad fahren. Und es war klein, klar. Das heißt, jeder hat mich auch irgendwie gekannt. Und ich habe mich auch befreundet mit jemandem, der auch ein alter Mann, so wie ein Opa. Wir haben einfach so gesprochen, das war für mich so schön, weil persönlich, ich habe nie meinen Opa kennengelernt, weil ich bin in Frankreich geboren und so weiter. Und es war ein bisschen wie ein Ersatz und er hat mich wirklich wie Teil der Familie genommen. Und das habe ich, diese Erfahrung habe ich nur hier so erlebt.
Und wie ist das dann quasi von diesen Erfahrungen, diesen frühen Erfahrungen, die du gemacht hast in Deutschland, wie ist es dann passiert, dass du dann in Deutschland studiert hast und dass du jetzt schon so lange hier bist? Wie ist das passiert, dieser Übergang zwischen sozusagen deinem Abschluss und deinem Studium in Deutschland?
So alle diese guten Erfahrungen haben mich einfach bestätigt, dass ich möchte hier sein oder in einem deutschsprachigen Land. Deswegen habe ich einfach weitergemacht. Und irgendwann habe ich ein Erasmus-Jahr in Österreich gemacht, in Graz. Das war auch eine super Zeit, muss ich sagen. Und das alles, diese gute Erfahrung mit den Leuten, mit den Fächern und alles. Und die Tatsache, dass nicht so viele Leute in Frankreich so Deutsch konnten und man hat viel mehr Chancen sozusagen als diejenigen, welche die vielleicht Spanisch gelernt haben. Das war für mich einfach wunderbar. Und als ich fertig war mit meinem Studium, wollte ich wieder nach Deutschland, aber ich wusste nicht wo. Das war wirklich so, ich wusste Deutschland, aber wo, weiß ich nicht. Und ich habe mich beworben und ich bin erstmal in Düsseldorf gelandet, wo ich in NRW 10 Jahre meines Lebens verbracht habe und seit 2017 für eine andere Stelle hier in Berlin. Ich habe bei Bundesverband Mittelständische Wirtschaft gearbeitet und ich musste nach Berlin ziehen. So ist einfach meine berufliche Laufbahn mit sehr guten persönlichen Kontakten mit den Leuten, mit dem Fach auch und am Ende mit dem Beruf. Ich wusste, dass ich wollte irgendwas bewegen, aber was wusste ich nicht. Das ist danach gekommen.
Du hast auch ein Buch geschrieben, deshalb hast du da auch da liegen.
Ja.
Was ganz schön ist, das ist ja das Format ist ja ein Gerüst, also jeder Buchstabe ist eine Erklärung. Vielleicht magst du 2, 3 herausgreifen, quasi Wörter also auf Englisch geschrieben nochmal. Also
ja, genau, es ist
nicht
auf Englisch
Deutsch,
und Französisch, genau.
Vielleicht kannst du ein paar Wörter beschreiben, die du und warum, erstmal, wie bist du draufgekommen, das Buch zu schreiben und worum geht's? Und vielleicht kannst du ein paar Buchstaben rausgreifen.
Ja, gerne. Sowieso habe ich das Buch geschrieben. Das ist eine Begegnung. Es fängt immer mit Begegnungen. Und so wie gesagt, ich bin zwischen jetzt Deutschland und Côte d'Ivoire. Und ab 2023 habe ich viel Zeit dann in Côte d'Ivoire verbracht. Und ich habe mit Leuten gesprochen. Und sie wussten, dass ich mache diese Achse Deutschland, Côte d'Ivoire, Deutschland. Aber in Côte d'Ivoire, das ist total witzig, weil das ist das Land, wo es am meisten Deutsch gesprochen wird. Das heißt, jährlich gibt es 460.000 Lernende und man hat 2.500 Lehrer, deutsche Lehrer dort. Und ich sage das, weil es ist ein französischsprachiges Land. Ne? Man hätte gedacht, vielleicht das ist Namibia oder Kamerun. Aber andererseits kennen viele Leute Deutschland nicht richtig oder von der Ferne oder von der Klischee. Und jedes Mal, als ich mit Unternehmer war, sie haben mich gefragt, ja, ich meine, wir kennen nicht so viel über Deutschland, so wie können wir mit denen arbeiten oder ja, wir haben gehört, sie sind so streng und so weiter. Was ist einfach so Deutschland und wieso ist Mittelstand so stark? So viele Fragen gestellt, wo ich eine Neugier auch bei den Unternehmern gesehen habe. Dann habe ich mich gefragt, was soll ich machen? Ich möchte auch nicht immer das Gleiche erzählen. Und vielleicht gibt es auch ein Bedürfnis, mehr über Deutschland zu wissen. Und dann habe ich einfach das Buch genau so geschrieben. Und die ganzen Buchstaben, die ich gewählt habe, weil es kommt auch von meiner Erfahrung, das ist wirklich im Gespräch mit den Leuten, ihre, ja, so in Neugier sozusagen, ihre Bedürfnisse, habe ich das einfach zusammengefasst. Und mein Ziel war, ein modernes Deutschland vorzustellen, so jenseits von Klischees, so das Moderne und nicht nur etwas Wirtschaftliches, sondern dass man auch ein bisschen mit der Kultur, mit den Menschen zu tun hat. Weil sehr oft, wenn man Deutsch oder die deutsche Sprache im Fernsehen guckt, das ist so streng, das macht einfach keinen Spaß. Und wenn die Leute ein bisschen näher zu der Kultur kommen und mit der Sprache, das ist etwas anderes, ja. Ein anderes Bild und das ist auch für Geschäfte besser, weil es gibt hier in Deutschland auch Afrika gegenüber Vorurteile, aber es gibt auch in andere, ja, auf der anderen Seite auch gegenüber Deutschland so Vorurteile, so egal wo. Und ich denke, eine bessere Welt ist, wenn man sich versteht, jenseits von Klischees. Deswegen habe ich das gemacht.
Was ist so das größte Klischee, was die Ivora gegenüber den Deutschen haben, was du aufgeklärt hast?
Ja, das größte Klischee, boah, es gibt wirklich so viele. Ich habe erst mal gesagt, ja, man weiß nicht, wie man einfach mit einem Deutschen ja, so Geschäft machen soll, mit Pünktlichkeit, zum Beispiel die Zeit. Wir haben wirklich nicht die gleiche Wahrnehmung der Zeit. Hier ist die Zeit sehr sozusagen streng. Und das ist, was ich auch in meinem Buch sage, das ist nicht unbedingt heute der Fall, wenn wir leider über die Deutsche Bahn sprechen. ich habe heute Vormittag so wirklich einen Bericht gelesen, dass 2005 es gab 85% der Züge, die 5 Minuten vielleicht Verspätung hatten, aber immer noch okay. Und seitdem, das ist nicht so. Und zum Beispiel, das ist ein Klischee, das wir auch gelernt haben, aber heutzutage nicht unbedingt der Fall ist. Das stimmt nicht so. Das ist vielleicht so etwas negativ sozusagen, aber vielleicht etwas Positives, wenn wir sagen, wir sind eingeladen bei Freunden, so deutsche Freunden. So damals haben wir immer gesagt, du musst ein bisschen früher da sein und so weiter, weil sonst ist der. Aber heutzutage, es gibt schon mal ein bisschen Kulanz, ja, weil ich denke, die Deutschen sind auch sehr viel weltweit unterwegs. Man spürt auch, wie das funktioniert im Ausland und man ist auch nicht so streng wie früher. Aber trotzdem gibt es Orte, wo diese Strenge wirklich notwendig ist. So alles, was mit Behörde zu tun haben, das ist, man sollte damit nicht spielen, ja. Und das ist nicht wie, ja, man könnte nicht sagen, okay, ich bin 5 Minuten oder 10 Minuten zu spät, das ist nichts. Manchmal, wenn man zum Beispiel einen Termin mit der Botschaft hat, um sein Visum zu bekommen, das kann ein großes Risiko sein, so verspätet zu sein.
Halbzeit auf der Edu-Couch. Diese Staffel entsteht in Kooperation mit Cornelsen und dem Goethe-Institut USA. Danke an die Partner, die unsere Reise durch 11 Länder möglich machen. Halbzeit, Ende.
Was mir noch eingefallen ist, weil du das gerade erwähnt hast, warum lernen denn so viele Leute in der Elfenbeinküste Deutsch? Also hat das einen Grund?
Ja, ich denke, man kann das nur nicht so weiß, schwarz auf weiß erklären, ne? Weil es hat mit vielen Sachen zu tun. Aber was ich auch weiß, das ist, in Côte d'Ivoire gibt es bestimmte Schulen, wo man keine Wahl hat. Das heißt, zum Beispiel, ich habe gesagt, ich könnte in Frankreich zwischen Spanisch und Deutsch wählen. In Côte d'Ivoire, das ist schon vorgelegt. Das heißt, das ist Deutsch, wenn du in dieser Klasse bist. Das ist Deutsch, das heißt, man muss einfach so das machen. Und es ist einfach so festgelegt. Und deswegen, und es gibt vielleicht ein bisschen mehr, die das machen mit Deutsch. Und ich denke, dass vielleicht gibt es immer noch diese Elitisten, ja, weil wir haben das auch so gelernt, wenn du in eine deutsche Klasse, das heißt, es gibt so gute Schüler, die da sind. Vielleicht hat das auch das zu tun oder auch, ich denke, mit der Französisch oder Deutsch-Französisch Zusammenarbeit oder diese Amitié franco-allemande vielleicht auch, weil Frankreich, Côte d'Ivoire und so weiter. Das kann viele Sachen sein, aber ich habe selber an der Goethe-Institut gefragt und auch der Botschafter, der deutsche Botschafter dort, es gibt keine richtige Erklärung dafür. Aber die Fakten sind da. Und vielleicht ganz kurz, ich war vor 3 Wochen in Côte d'Ivoire, in Abidjan, und ich durfte mit Cornelsen auch auf der Deutschlehrertag sein. Und es ist irre, wie die Leute mit der deutschen Sprache total crazy sind. Und ja, das hat mich wirklich, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil man hat diese Neugier, dieses Willen gesehen und so viele Leute, die für diesen Deutschlehrertag da waren. So nicht nur Lehrer, sondern auch Studenten. Ne? Und die, die gesagt haben, ich möchte jetzt wieder lernen, das ist schade, dass ich da diese Sprache ein bisschen vernachlässigt habe. Und das war ein sehr gutes Zeichen für die Sprache dort.
Du hast, jetzt habe ich gelesen, auch vor, ein neues Buch zu schreiben, wo du das ganze Prinzip umdrehst und du möchtest ein Buch für die Deutschen schreiben, um dein Land, also um die Elfenbeinküste zu erklären.
Das ist viel mehr als Elfenbeinküste. Das ist wirklich dieser Kontinent.
Deswegen
ist
es noch, ganz Afrika?
Ja, genau. Das ist noch größer als das, ja.
Aber vielleicht kannst du da auch noch mal sagen, erstmal vielleicht auch noch mal verbunden mit der Frage, warum du auch sozusagen diese Brücke bauen willst nach in die Elfenbeinküste oder auch nach Afrika. Und was ist sozusagen das, was wir über, also was die Deutschen jetzt über die Elfenbeinküste oder auch natürlich über Afrika im Allgemeinen lernen oder erfahren sollten?
Ja, das ist eine breite Frage.
Gemein.
Ja. So erstmal, wieso habe ich das mit dem Thema Afrika vorgehabt? Es ist, weil ich eine Brücke baue und eine Brücke ist beidseitig. Es ist nicht nur eine Seite, sondern beidseitig. Wie gesagt, aus der Begegnungen, die ich hatte in Côte d'Ivoire, ist dieses Buch entstanden. Deswegen, es ist erstmal Deutschland gewesen. Aber jetzt, es ist für mich wichtig auch, dass die Deutsche in ihrer Sprache auch ein bisschen mehr über das Thema Afrika wissen, weil ich bin jetzt seit 10 Jahren in dieser Deutsch-Afrika oder deutsch-afrikanische Wirtschaftsbeziehungen und ich merke trotzdem, dass wir haben vielleicht Mini-Schritte gemacht, aber dass man, die Mentalität ist immer die gleiche und es wird immer falsch dargestellt und es ist einfach entfremdet. Ich habe schon mal bei der TU zum Beispiel in einer Klasse von Master so in International Business über Afrika zum Beispiel etwas gesagt und viele kannten diesen Kontinent nicht und ich sage, das ist die ja zukünftige Manager von einer internationalen Firma und sie vergessen so ein großes Kontinent, was so viel Potenzial hat. Das ist wirklich schade. Und dann wollte ich einfach diese Völker oder die beiden Seiten zusammenbringen. Und deswegen habe ich das auch vor. Das ist nicht nur für Côte d'Ivoire, sondern das ist insgesamt für den Kontinent. Ich weiß, dass viele sagen, ja, es gibt 54 Länder, wie kann ich das machen? Es gibt trotzdem, ich bin in eine regionale Sicht gegangen. Ich habe vom Norden, vom Süden und jedes Mal, wenn ich ein Thema oder als ich mit einem Thema beschäftigt war, habe ich einfach ein Land genommen, was als Beispiel gilt, ja. Weil es gibt auch, Afrika ist auch so gegründet, dass es gibt verschiedene Communities, ja, ECOWAS, SADC und so weiter. Und da kann man auch damit etwas anfangen. Und deswegen bin ich einfach mit diesem ja, bewussten Sicht gegangen. Und es gibt dann auch eine Idee. Meine Bücher sind nicht da, um zu sagen, ich weiß alles, sondern es ist ein bisschen wie ein Appetizer. Man sollte das einfach, wie wenn man einfach isst, das ist ein bisschen diese Appetizer, ich gucke ein bisschen, oder diese bei Italiener, wenn du alles hast, wie nennt man das?
Diese, Aperitif?
Sowas, ja, genau.
Oder Aperitivo oder so?
Genau, so das, das sollte sein. Und wenn du sagst, ah, das schmeckt gut, na, du musst ein bisschen selber dein Interesse wecken und nachforschen. Deswegen habe ich auch sehr viele Quellen, wo du selber nachforschen kannst, aber dann es sollte die Neugier ja, für das Land einfach geben. Aber am Ende hat man trotzdem ein Kenntnis, aber sind es nur Appetizer, dann kann man selber was machen.
Ja. Das passt ganz gut zum nächsten von unserem nächsten Format. Wir haben eine rote Karte, die du vergeben darfst an etwas, was dich total nervt. Also ein Klischee zum Beispiel. Du hast jetzt schon ein Klischee über Deutschland mit der Pünktlichkeit genannt. Aber vielleicht kannst du jetzt umgekehrt mal ein Klischee nehmen oder eine rote Karte gegenüber etwas, was über die Elfenbeinküste viele Leute denken, aber die nicht stimmt.
Das heißt, in Côte d'Ivoire, was sie denken über Deutschland?
Oder andersrum, was die Deutschen oder die Europäer was würdest du sagen, bekommt eine rote Karte, weil man das, weil das stimmt gar nicht?
Die Elfenbeinküste ist wirklich ein Land, das sich super schnell entwickelt. Und manchmal, du kannst in einer Kids, so wenn ich etwa in Berlin bin oder in einer Ecke sein und 3 Wochen, 1 Monat, 2 Monate danach, du kannst das nicht mehr erkennen, weil es sind so viel passiert, das heißt Häuser und so weiter, das geht sehr, sehr schnell. Und viele haben den Eindruck, dass es sollte alles sehr, sehr langsam gehen und man ein bisschen dieses altes Bild, das man von Afrika hat. Aber dort gibt es, das geht alles sehr, sehr schnell. Man muss wirklich so wissen, dass wenn man Geschäfte machen möchte, ja, man muss auch vor Ort sein und es geht sehr schnell. Und die Urbanisierung, es wartet auf niemanden. Und die Leute sind sehr, sehr gut gebildet. Es gibt jetzt eine Waage von Leuten, die aus dem Ausland zurückkommen. Zum Beispiel, sie haben in Frankreich gearbeitet oder in der USA und so weiter. Und sie kommen mit ihrem Wissen und ja, insgesamt, es ist ein sehr gutes Niveau. Und auch mit dem mit Mittelschicht, weil viele denken, man hat nicht so viel Geld und Luxus und so weiter. Aber persönlich, ich habe die schönsten Villen und alles einfach dort gesehen, wo manchmal ich dachte, bin ich in einer Stadt? Nein, ich war bei einer Person. das war wirklich so unglaublich. Und sowas zum Beispiel erzähle ich da auch in dem Buch, was ich geschrieben habe. Diese Buchstabe M wie das moderne Afrika. Das heißt, um diese Klischee einfach wegzumachen. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man sagt, aber das ist ganz normal, es ist sowieso ganz wie hier. Ne? Das ist kein Busch, kein dies und so weiter. Das ist vielleicht primitiv, sowas zu sagen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt Leute, die das noch glauben.
Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall. Ich glaube, es sind bei manchen die Vorstellungen tatsächlich noch so. Aber das Stichwort schnell passt gut zum nächsten Format. Wir haben nämlich eine Elfmeter-Runde, also 11 schnelle Fragen. elf schnelle Fragen, schnell, also 11 schnelle Antworten. Und das erste wäre gleich, was ist dein lieblingsdeutsches Wort?
Angenehm.
Was ist dein lieblingsfranzösisches Wort?
Joli.
In welcher Sprache träumst du?
Aus einer Mischung.
Ja?
Wirklich, ja.
Und in welcher Sprache fluchst du am liebsten?
Ich denke auf Deutsch.
Ja?
Ja.
Was beschreibt die Elfenbeinküste in einem Satz?
Aquabar.
Kannst du in einem Wort, ist auch gut. Was beschreibt Deutschland in einem Wort?
Deutschland in einem Wort. Qualität.
Wurst oder Croissant?
Wurst.
Das als Französin. Berlin oder Abidjan, wo schläfst du besser?
Darf ich beides sagen, weil ich bin beides zu Hause.
Bühne oder Verhandlungstisch?
Bühne.
Deutschland, Frankreich oder Elfenbeinküste, wem drückst du bei der Fußball-WM die Daumen?
Boah, das ist eine fiese Frage. wenn sie nicht zusammen spielen, dann bin ich immer für Deutschland und für Côte d'Ivoire.
Und wenn sie gegeneinander spielen, Deutschland gegen Elfenbeinküste, glaube ich,
ja,
sind
ja sogar
in einer Gruppe.
Dann bin ich neutral.
Neutral.
Das Beste sollte, ja genau, das Beste sollte gewinnen.
Okay. Lina oder Bienvenue?
Bienvenue.
Und dann sind wir jetzt in der Nachspielzeit bei der letzten Frage. Oder eigentlich machen wir zwei Fragen. Nachspielzeit hat 2 Fragen.
Okay.
Und die erste Frage wäre, du arbeitest ja extrem, extrem viel und hast auch extrem viele Projekte. Wir haben auch nur einen Bruchteil von dem, was du tust, angeschnitten. Was treibt dich eigentlich an? Was ist das, wo du sagst, das ist deine Motivation?
Ich denke, ich bin eine sehr leidenschaftliche Person. Deshalb, wenn ich etwas mache, es muss dahinter einen Sinn haben. Und in allem, was ich tue, finde ich auch einen Sinn. Zum Beispiel, ich spreche von Brücke bauen. Und wenn ich das mache, ich habe mit Menschen zu tun. Es geht auch um eine Botschaft, ja. Egal ob es für Deutschland ist oder für Côte d'Ivoire oder für den Kontinent in sich. Und es bringt einfach so Leute zusammen. Und das ist für mich, was wichtig ist. Und das ist auch, was mich treibt, weil es geht jetzt nicht nur um Arbeit, um Geld zu verdienen, sondern es gibt einen Sinn dahinter. Und ich mag wirklich mit Leuten zu sprechen, so zusammen sein. Und diese Brücke, was ich geschaffen habe, weil ich habe das irgendwie nicht gelernt, sozusagen, das ist mit meiner Erfahrung, bin ich zu diesem Punkt oder zu diesem Zeitpunkt gekommen, dass ich mir gedacht habe, mit meiner Firma möchte ich diese Brücken schaffen. Ich habe das erkannt und ich liebe es, wenn ich einfach mit Deutschen spreche über das Thema Afrika und mit ein Ivora oder irgendein anderes Land, wo ich einfach über das Thema Deutschland spreche, weil dann kann ich ein bisschen die Leute zusammen kommen. Sie kommen einfach mehr zusammen. Und ich denke, wenn die Leute zusammenkommen, dann haben wir eine bessere Welt. Ich möchte nicht idealistisch sein oder sowas. Ich weiß die Realität. Aber ich denke, man kann sehr vieles haben. Und wieso? Deutschland ist ein exportorientiertes Land, ist das Land von Hidden Champions, hat super viel eigentlich zu bieten, ist leider mit der Demografie ein bisschen verhaltet. Es gibt viele, was noch nicht richtig da ist. Und in Afrika, junge Leute, so, sie haben dieses Willen, so viel zu lernen. Und ich frage mich, wieso passt das einfach nicht? Weil die beiden passen zusammen. Und es muss nur vielleicht übersetzt werden.
Das ist eigentlich meine letzte Frage. Vielleicht kannst du dir auch noch mal einen Satz dazu noch sagen. Also im Sinne von, warum sollten deutsche Unternehmen Business in Elfenbeinküste machen? Das passt ja zu dem, was du gerade schon gesagt hast.
Ja, genau. Ich denke, sie sollten das machen, weil man berücksichtigt die Länder in Afrika leider in Deutschland nicht. Im Gegensatz zu anderen wie in China. Ne? Und man denkt immer klein. Zum Beispiel, man denkt, dass man in Côte d'Ivoire, man hat nur 32 Millionen Einwohner für einen Markt, ne, ich spreche. Aber das ist nicht so, dass man einfach angehen soll. Man sollte gehen auch strategisch als Region. Und wenn man die Region in Westafrika nimmt, wir sind zwischen 380 bis 400 Millionen. Und das ist erstmal ein Markt. Und es ist ein sehr schnell wachsender Markt. Wie gesagt, es kommt darauf an, wenn man im Thema erneuerbare Energie ist, wo Deutschland auch seine Stärke hat, das Thema Produktion oder auch, dass die Leute dort etwas entwickeln möchten. Es passiert, ich habe das selber erfahren. Ich habe auch so ein Produkt dort hergestellt. Das Thema Agro, weil hier zum Beispiel in dem Thema Bio und so weiter, glutenfreie, deswegen auch die Frage Croissant oder Wurst. Ich bin leider glutenintolerant.
Ich wusste nicht.
Wurst ist besser, weil sonst ich kenne das gar nicht. Aber diese ganze Gluten und so weiter. Es gibt so viele Sämen, so viele Sachen, die man einfach so von dort nehmen kann. Ja, es sieht potenziell wirklich ohne Ende. Und besonders auch in Côte d'Ivoire, in Sachen auch Infrastruktur, in Sachen Eco-Tourismus. Ja, weil es gibt auch super, super viel. Und wie gesagt, es sind sehr viele Leute, die Deutsch sprechen.
Das wollte ich gerade sagen, das wäre mein Schlusswort gewesen. Vielen Dank, war super viel drin. Vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön nochmal.